Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden schätzungsweise an die 15 Millionen Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik und der DDR zur Erholung in Kinderkurheime in die Berge oder ans Meer verschickt. Man nennt sie auch Verschickungskinder. Die Radio- und Fernsehautorin Lena Gillhaus hat jetzt mit dem Titel Verschickungskinder – eine verdrängte Geschichte ein Buch veröffentlicht und darin schildert sie anhand von unveröffentlichten Dokumenten und Erlebnissen berichten das Schicksal von Kindern, die seelische und körperliche Misshandlung erfahren haben. In ihren Recherchen geht sie auch auf die Kinderkurheime und Waisenhäuser der Thüner Franziskanerinnen ein. Der Verdacht, auch dort soll es Fälle von sexueller Gewalt und körperlicher Misshandlung gegeben haben. Auch durch die Schwestern selbst, berichtet Lena Gillhaus.
Im Zug von Hamburg nach Timmendorfer Strand.
Ich möchte mich von diesen Erinnerungen befreien, die ich mit diesem erlebt habe. Und ich versuche jetzt halt mit diesem Aufenthalt diese Gefühle noch mal so ein bisschen einzudämmen.
Ich weiß nicht, wenn ich das sehe, ne, ob das dann alles wiederkommt. Für mich ist das unvollendet. Und vielleicht finde ich, wenn ich da jetzt noch mal bin, für mich dann ein Ende der ganzen Sache.
Gabi hat 2010 einen Sucheintrag ins Netz gestellt. Ihr verstorbener Lebensgefährte Daniel habe vor seinem Suizid erzählt, dass er als Sechsjähriger 1977 in Niendorf in einem Kurheim der Thüner Franziskanerin schwer sexuell missbraucht worden sei. Auch Marco war als Sechsjähriger in dem Kurheim im Jahr 1984. Mit ihm ein Mitarbeiter des Kurheims.
Es war im Sommer und ich war in diesem Kinderkurheim in Kinderkur und dann wurde ich nachts von diesem aus dem Bett geholt. Der hat mich dann mit in sein Zimmer genommen, dann hat er sich nackt ausgezogen. Ich musste mich nackt ausziehen und dann hat er mich mit in sein Bett genommen. Und ja, dann musste ich sein Glied befriedigen.
Marco erhebt den Missbrauchsvorwurf gegen den Mitarbeiter bereits 2015, online unter Gabis Sucheintrag. Erst 2020, unter journalistischem Druck, stellt der Orden gegen den ehemaligen Mitarbeiter Strafanzeige. Doch nachdem Marco, Gabi und auch ich wegen meiner Recherchen als Zeugen aussagen, wird das Verfahren wegen Verjährung eingestellt. Marco und Gabi wollen aber noch nicht aufgeben. Wir sind in Niendorf.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Vor der Kapelle an der Roten Villa, direkt am Strand, die früher das Kinderkurheim St. Johann war, begrüßen uns Schwester Graziana Grote und ihre Mitarbeiterin. Schwester Graziana hat schon in den 80er Jahren eine Zeit lang hier auf dem Kurgelände gearbeitet. Den mutmaßlichen Täter habe sie nicht kennengelernt. Man sei damals froh gewesen über einen männlichen Mitarbeiter.
Ja, dass es dann eben diesen Weg gegangen ist, ist einfach zutiefst bedauerlich.
Nicht nur jener Mitarbeiter wird der Gewalt beschuldigt. Seit 2010 erheben unter Gabis Sucheintrag mehrere Personen schwere Vorwürfe gegen Schwester Burkade, die ehemalige pädagogische Leiterin des Kurheims Antoniushaus, das auch hier auf dem Gelände stand. Sie hat sich einem Interview jahrelang verweigert. 2021 ist sie gestorben. Schwester Graziana ist die heutige Leiterin der Mutter-Kind-Klinik, die heute auf dem ehemaligen Gelände der Kurheime St. Johann und Antoniushaus betrieben wird und bricht jetzt ihr Schweigen.
Ich habe wirklich erlebt, ja, dass sie die Kinder geschlagen hat. Das hat mich damals sehr tief betroffen gemacht. Ich muss auch sagen, auch nach 40 Jahren macht es mich immer noch betroffen. Also man muss sich das vorstellen, wenn Kinder hier die Kur begonnen haben, es kamen sehr viele Kinder an einem Tag. Und einige kleine Kinder weinten natürlich auch. Und Schwester Burkade hat sich so ein Kind, ich sag jetzt mal, herausgegriffen und ist mit in ein Zimmer nebenan mit diesem Kind gegangen, ließ auch die Tür offen, dass wir hörten, was geschah. Und hat eben das Kind geschlagen. Und sie hat auch lange geschlagen.
11 Jahre lang schreitet niemand ein.
Ich denke, man hätte es ernster nehmen müssen.
Der Orden hat inzwischen zu Gewalt und Missbrauch recherchieren lassen. Das Ergebnis laut Generaloberin Schwester Maria Cordes-Reiker:
Keine weiterführenden Erkenntnisse, weil auch da die Akten nicht mehr vorliegen. Und das ist eigentlich vielleicht die Erkenntnis aus dem Ganzen, dass die Gesetzeslage, dass nach 10 Jahren die Akten vernichtet werden, zu diesem Ergebnis führt.
Akten gibt es sehr wohl noch, bei den Aufsichtsbehörden. Und sie zeigen, auch die Behörden schauen weg. Kontrollbesuche sind nur alle 2 Jahre vorgesehen. Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der auch die Heime der Thüner Franziskanerinnen beaufsichtigt hat, mussten die Kurheime Verletzungen von Kindern melden. Alle Verletzungen werden Unfall genannt. Dabei ist prügelndes Personal bekannt, genauso wie mangelnde Aufsichtspflicht. Auch bei den Thüner Franziskanerinnen kommt es zu ungeklärten Verletzungen, auch Todesfällen. So stirbt ein vorher gesundes Kind plötzlich an Herzschwäche. Mehrere Kurkinder ertrinken. 2 in Sankta Maria auf Borkum. Dieter in Niendorf, als nur eine Erzieherin alleine mit 47 Kindern baden geht. Die Aufsichtsbehörde bezahlt einen Anwalt, der die Erzieherin verteidigt. Sie bleibt straffrei. Eine Person betreut oft allein 25 Kurkinder, rund um die Uhr. Ehemalige Mitarbeiterinnen beschreiben die Arbeit als eine Dauerüberforderung. Ein perfektes Umfeld für Täter. Der Mitarbeiter, gegen den der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs erhoben wird, arbeitet jahrelang im Kinderkurheim St. Johann in Niendorf. Er hat nachts direkten Zugang zum Schlafraum der Jungen. Marco ist mutmaßlich nicht sein einziges Opfer. Im Sommer 2022 schreibt uns Stefan und schickt Bilder aus seiner Mutter-Kind-Kur, kurz vor seinem 3. Geburtstag, Anfang der 80er in St. Johann in Niendorf. Darauf sitzt ein Kleinkind auf dem Schoß eines Mannes vor dem Kurheim, den Mund zum Schrei verzerrt.
Meine körperliche Abwehrhaltung und meine negative emotionale Reaktion sind auf beiden Bildern klar erkennbar. Ich kann mich erst jetzt erinnern, dass ich während meiner Kinderkur im Liegen von einem Mann missbraucht wurde.
Marco liest Stefans E-Mail vor, weil der mit seiner Stimme nicht ins Radio will. Der Mitarbeiter des Kurheims habe ihn während des Mittagsschlafs zu sich geholt, ihn abgeleckt und vergewaltigt, sagt mir Stefan und fragt Marco, ob er den Mann auf den Bildern wiedererkennt. Marco ist unsicher.
Hallo. Wer von euch beiden ist denn die Erika?
Ich.
Erika Jessen ist damals Erzieherin gewesen. Sie ist extra nach Niendorf gekommen, um Marco zu treffen. Sie identifiziert den ehemaligen Mitarbeiter auf dem Foto klar.
War ein sehr emotionaler Mensch, auch den Kolleginnen gegenüber. Er war immer sehr anlehnungsbedürftig, was teilweise ganz schön anstrengend war. Mhm. Also gedacht habe ich das nicht. Klar, er hatte sehr oft kleine Kinder auf dem Schoß, was aber auch teilweise verständlich ist, wenn sie eben weinen, Heimweh haben und so weiter. Aber dieses Hintergrundwissen hatte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. Und insofern ist mir da auch nichts aufgefallen in die Richtung.
Ob auch Daniel, Gabis verstorbener Lebensgefährte, in dem Heim Missbrauchsopfer wurde, darauf kann Gabi hier niemand antworten. Der Mitarbeiter war erst Jahre nach Daniels Kur hier tätig.
Und wie ist das jetzt, hier nochmal zu sein an dem Ort?
Ja, beklemmend. Als ich vor 2 Tagen hier war, da habe ich mir die Menschen angesehen, hier die Kinder angeguckt und habe zum Marco gesagt, und keiner von denen weiß, was hier passiert ist.
Aber es gibt noch jemanden, der Missbrauchsvorwürfe gegen eine Einrichtung der Thüner Franziskanerinnen erhebt. Johanna.
Grüße Sie.
Marco und Gabi treffen sie in ihrem Zuhause. Beide hoffen auf neue Erkenntnisse durch eine weitere Zeugin.
Also bei mir ist es 65 Jahre her.
Ja.
Ich habe mit niemandem darüber gesprochen.
Ja.
Und fällt mir jetzt unheimlich schwer.
Ja, mir fällt es auch nicht leicht. Aber ich glaube, das kann schon helfen, ein bisschen befreien, wenn man drüber reden kann.
Johanna kommt als 6-Jährige nach der Scheidung ihrer Mutter 10 Monate nach Gutleie in Osnabrück. Ein Waisenhaus, das die Thüner Schwestern führen. Geschiedene Mütter müssen damals häufig ihre Kinder abgeben. Die Erziehung ist streng und brutal. Kinder, die nachts einnässen, werden laut Johanna bestraft.
Man hat mich also aus dem Bett gerissen, 2 Nonnen, mich ins sogenannte Bad. Da war eine große Badewanne mit eiskaltem Wasser bis zum Rand. Dann hat man mich also genommen, ich hatte ja nichts an, und haben mich in die Wanne getaucht. Da habe ich gedacht, jetzt sterbe ich, weil ich ersticke. Ich kriege hier unter Wasser keine Luft. Und dann haben sie mit dem Rohrstock immer geschlagen und auch inwendig.
Die Nonnen verletzen sie schwer an den Genitalien. Sie hat innere Blutung. Diese Prozedur wiederholt sich alle paar Tage. Die Nonnen führen sie auch einem Priester zu, der sie missbraucht habe. So erzählt sie es. Beweisen kann sie diese Anschuldigung nicht. Der Besuch von Gabi und Marco macht Johanna Mut.
Und das tut so gut, euch beiden jetzt hier zu haben. Weil ihr mitreden könnt. Ja. Ihr könnt sagen, genau so war es. Und da muss was getan werden.
Ja, richtig.
Gut.
Ja, das war wirklich schön, dich kennenzulernen. Lass dich mal drücken.
Johanna will nicht mehr schweigen, sondern dass die Kirche dafür zahlt. Sie spricht beim Justiziar Ludger Wiemka vor. Nur für sexuell motivierte Gewalt gibt es regulierte Verfahren. Betroffene stellen einen Antrag auf Anerkennung des Leids. Eine Kommission prüft die Schilderung und entscheidet, ob und wie viel die Kirche zahlt. Wiemka habe sie daher gefragt, ob sie die Gewalt als sexuellen Missbrauch empfunden habe.
Das war wie ein Schlag in die Magengrube. Und da habe ich gesagt, wussten Sie als sechsjähriges Kind, was Sexualität ist? Ich habe gelernt in Gudleie, was Schmerzen sind, was Todesängste sind. Das hat man mir beigebracht. Aber bitte nicht von Sexualität als sechsjähriges Kind.
In seinem Büro in Osnabrück spreche ich Wiemka auf Johannas Vorwurf an.
Ich kann das nachempfinden. Ich habe in dem Augenblick, wo ich Sie das gefragt habe, ich weiß jetzt allerdings auch nicht, um welchen konkreten Fall es da geht. Wenn es so sein sollte, kann ich mir das vorstellen, dass eine solche Fragestellung eine solche Reaktion auslösen kann.
Ich schildere ihm die konkreten Vorwürfe von Johanna. Die Badewanne, die Gewalt, den Priester.
Weiß ich nicht.
Also das hat Ihnen niemand geschildert, diese Form von Gewalt?
Ich weiß nicht, was Ihnen tatsächlich geschildert worden ist. Und so wie Sie das geschildert haben, ist es mir nicht geschildert worden. Das kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern.
Als ich ihm das Protokoll seines Gesprächs mit Johanna zeige, bestätigt Wiemka den Fall dann doch. Und über Markus und Gabis Vorwürfe hinaus 14 weitere Meldungen von sexuellem Missbrauch in Gudleie, anderen Waisenhäusern und Kurheimen, die die Thüner Nonnen getragen oder geführt haben. Auf die Frage, ob es Zusammenhänge zwischen dem Missbrauch in Waisen- und Kinderkurhäusern geben könnte, schweigt die Generaloberin. Die Kurkinder hätten sie darum gebeten.
Sie haben Wert darauf gelegt, dass ihre Situation nicht mit anderen Kontexten von möglichen Missbrauchserfahrungen vermischt wird. Hier möchte ich dabei bleiben, dass ich mich den ehemaligen Kurkindern zuwende. Und das andere ist ein anderer Kontext.
Ich habe diesen Wunsch nie geäußert. Ob es jetzt in einem Waisenhaus oder in einem Kinderkurheim passiert, ist für mich nicht unbedingt ein riesengroßer Unterschied.
Auch Stefan habe eine entsprechende Bitte nicht geäußert. Er empfindet die Reaktion als kaltherzig und sich für die Verschleierung des institutionalisierten Missbrauchs in der katholischen Kirche ungefragt benutzt. Auf Hilfe vom Orden hofft Marco nicht mehr.
Weil ich der Meinung bin, dass dieser kirchliche Orden nicht unbedingt gewillt ist, diese ganzen Missbräuche irgendwie vernünftig aufzuarbeiten. Und ich würde mir schon wünschen, dass der Orden die Missstände aufklärt.
Ich frage Ludger Wiemka, ob bei einem der bekannten 14 Fälle ein Täter oder eine Täterin noch strafrechtlich belangt werden konnte.
Nein, verstorben. In aller Regel verstorben, längst verstorben.
Der ehemalige Mitarbeiter des Kurheims in Niendorf lebt noch. Er arbeitet laut weiteren Zeugen und seinem Social-Media-Profil seit Jahrzehnten mit kleinen Kindern. Engagiert sich in einem katholischen Verband. Auf Anfragen hat er nicht reagiert. Nachdem der Orden von Stefans Vorwürfen gegen den ehemaligen Mitarbeiter erfahren hat, hat er erneut Strafanzeige gestellt. Aber wegen der Verjährung wurde nicht mehr ermittelt. Stefan und Johanna haben inzwischen eine Anerkennungszahlung von der Kirche erhalten. Auch Marco will einen Antrag stellen. Die Schuld der Täter sei nicht mehr zu begleichen, sagt der Orden. Er hoffe, Zitat, dass die Opfer verzeihen können. Eine Gedenktafel wurde vor dem Kurheim errichtet. Die Generaloberin Schwester Maria Cordes-Reiker verließ die Inschrift.
In Erinnerung an die Kinder, die in unseren Kurheimen Gewalt erfahren haben, wir blicken mit Scham und Trauer auf diese Zeit zurück. Ihr Leid ist uns Mahnung und Auftrag für die Zukunft.
Ein Beitrag von Lena Gilhaus. Ihr Buch Verschickungskinder, eine verdrängte Geschichte, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. In der ARD Mediathek gibt es außerdem ihre TV-Dokumentation zum Thema mit dem Titel Verschickungskinder, Missbrauch und Gewalt bei Kinderkuren.